Ich lese aus Johannes 5 die Verse 1 bis 9 und mache dazwischen kleine Kommentare, dass das, was uns da erzählt wird, auch verständlicher wird und lebendig vor unsere Augen tritt. Johannes 5, 1 bis 9. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Beim Schaftor gibt es einen Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort befinden sich 5 Hallen, und in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme und Ausgezehrte. Ja, diese riesige Teichanlage am Schaftor in Jerusalem wurde tatsächlich ausgegraben. Man hatte das lange gedacht, das sei nicht so ganz wirklich, und dann hat man es aber tatsächlich gefunden. Die Funde bestätigen diesen biblischen Bericht von den Säulenhallen, die 2 Wasserbecken umrahmten, 2 große, etwa quadratische Wasserbassins von unglaublicher Größe, insgesamt 5000 Quadratmeter groß, diese Anlage. Und dann natürlich an 4 Seiten Säulenhallen und die beiden Teiche in der Mitte getrennt durch eine 6,5 Meter starke Mauer, auf der auch nochmal eine Säulenhalle gebaut war. Und man hat tatsächlich in einem der Bögen ein Fresko gefunden. Auf diesem Bild ist zu erkennen ein Engel, der ja angeblich von Zeit zu Zeit da in diesen Teich ging oder das Wasser anrührte und in Bewegung brachte. Und dann sollte in diesem Moment dieser Teich Heilwirkung haben. Johannes selbst in seinem Evangelium hat keine näheren Angaben gemacht über die Ursache der Heilwirkung dieses Wassers. Erst ein späterer Zusatz zum Johannesevangelium erklärt Folgendes: Denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst hineinstieg, wenn das Wasser sich bewegt hatte, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Es ist aber relativ leicht zu erkennen, dass bei dieser Erklärung sich der Volksglaube ausspricht. Deswegen hat Johannes das auch so nicht überliefert. Es ist nämlich nicht hier die Autorität göttlichen Wortes, sondern die Vorstellung der Leute, die hier sich ausdrückt. Johannes berichtet die Ereignisse ganz nüchtern, ohne Ausschmückungen. Und ich lese weiter. Dort war ein Mensch, der lag seit 38 Jahren krank. Und als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, da spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, steigt ein anderer vor mir hinein. Also aus dem, was Johannes berichtet, kann man nur heraus ahnen, dass offensichtlich immer nur der jeweils Erste, der hineinkommt, Heilung empfängt. Und es ist schon interessant, dass Johannes auf all das gar nicht eingeht. Weil es nämlich Johannes nicht um die Wunderkraft dieses Teiches geht, sondern weil es Johannes um die Autorität Jesu geht, mit der er diesen Mann, der schon so lange krank dort gelegen hatte, dann heilte. Ich persönlich glaube, dass dieser Mann nach 38 Jahren nicht mehr hoffte, gesund zu werden. Nach so vielen Jahren hatte sich der Kranke wahrscheinlich mit seiner traurigen Lage schon abgefunden und war aus Gewohnheit dort, nehme ich an. Denn das wird aus seiner Antwort deutlich, die ja gar keine wirkliche Antwort ist auf die Frage, die Jesus gestellt hatte: Willst du gesund werden? Und da sagt er: Ja, ich habe ja niemanden. Vielleicht hatte er anfangs gehofft, dort heil zu werden, obwohl das ja schon aufgrund der einfachen Tatsache unwahrscheinlich war, dass hunderte andere Kranke mit derselben Hoffnung dort warteten. Und wenn die Vorstellung also die war, dass immer nur der jeweils Erste gesund wird, kann man sich vorstellen, was für Szenen sich da abgespielt haben, wenn das Wasser aus welchem Grund auch immer da in Wallung geriet. Alle bemühten sich, da hineinzukommen, und doch war es für die meisten eine ganz vergebliche Mühe. Ist das eigentlich Gottes Art, die zu belohnen, die schneller sind als andere? Belässt er die im Elend, die zu schwach sind? oder keine Hilfe haben? Ich denke nicht. Und deswegen möchte ich als erstes sagen, es ist wahrscheinlich hier eine Kultstätte, an welcher, warum auch immer, vielleicht einmal der ein oder andere wundersam gesund geworden war, so etwas mag es ja geben, aber dann war dieser Ort mit menschlichen Hoffnungen und Erklärungen religiös total aufgeladen worden, zum Wunderort stilisiert. Und es begegnet uns also ein von magisch-religiösen Ideen umrankter Kultort, wie es auch heute viele gibt. Pilgerorte. Aber damals wie heute werden wir nicht heil durch den Dienst von Engeln, sagt die Bibel ganz deutlich, oder durch den Dienst und die Fürbitte von Heiligen, sondern wir werden heil durch den Heiland. Und das ist Jesus Christus, der verheißene Messias, der ja nun hier in der Geschichte die Bühne betritt und für diesen Mann das tut, was weder der angebliche Engel oder das Heil, was er ihm geben konnten. Denn wir lesen, Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Liege und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund, er nahm seine Liege und ging hin. Das also ist der Text. Und wir können aus dieser kurzen Geschichte einiges lernen. Ich möchte auf vier Wegen mit euch eine kleine Entdeckungsreise machen durch diesen Text. Und der erste Weg ist eine Frage, nämlich warum fragt Jesus eigentlich diesen Kranken, ob er gesund werden will? Es ist doch erstaunlich, dass er das fragt. Man möchte sagen, was soll diese Frage? Ist doch logisch, dass er gesund werden will. Warum ist er da? Aber ich finde, die Frage ist sehr relevant, denn, und übrigens auch psychologisch sehr wertvoll, denn viele Menschen haben sich mit ihrer Situation arrangiert. Viel mehr Menschen, als wir denken, haben sich mit ihrem Elend arrangiert. Und sie wollen da auch gar nicht wirklich herausgeholt werden. Man kann sich nämlich mit seiner Not oder Last auch einrichten, daran gewöhnen. Es gibt Menschen, die sich definieren über ihre Krankheit, über ihren Kummer, ihre Notlage oder ihre Defizite. Ja, ich bin ja nichts. Und damit sind sie eben gerade doch etwas, weil es ja immer Aufmerksamkeit und Zuspruch erregt, wenn man das so vor sich herträgt, ne? Wie eine Fahne. Sie können und wollen sich nicht vorstellen, wie es wäre, ohne das zu leben. Und es gibt ein Lied, ein Chanson von Annette Lausanne, das habt ihr bestimmt schon gehört mal im Radio, ich zitiere mal daraus. Erste Strophe. Ich habe da so ein Problem. Das kümmert mich extrem. Es ziert mich wie ein Tier, das ich spazieren führe. Es macht mich interessant. Die Leute sind gespannt. Was ist mit dem Problem? Wie wird es weitergehen? Ich brauche mein Problem, um anderen zu entgehen. Ich pack's genüsslich aus und dreh mich damit raus. Und dann kommt der Refrain. Geh mir weg mit deiner Lösung. Sie wäre der Tod für mein Problem. Jetzt lass mich weiter darüber reden. Das ist schließlich mein Problem. Es mag merkwürdig klingen, aber nicht nur Dummheit schafft Freizeit. Auch Krankheit, seelische Bedrückung und Verkrümmungen, für die die Umwelt immer Mitleid hat und Verständnis, können zu einem lebensgestaltenden Prinzip für Menschen werden. Und wer immer die Karte zieht, ich bin ja krank, der muss nicht so schnell damit rechnen, verantwortlich gemacht zu werden. Für sein Nichtstun oder für das Selbstmitleid? Welche Freiräume und Rückzugsmöglichkeiten sind eingeflochten in die Lebens- und Krankheitsgeschichten vieler Menschen? Was dann dazu führt, dass man gar nicht heraustreten will? Ja, wer bin ich denn ohne mein Problem? Und ohne den Bonus, den ich daraus ziehen kann? Und deswegen fragt Jesus diesen Menschen und fordert ihn heraus, diesen Wunsch, heil zu werden, auch wirklich selbst zur Formulierung. Und jeder von uns muss auch sich dieser Frage stellen, will ich wirklich, dass etwas anders wird oder habe ich mich längst mit dem Status quo arrangiert und eingerichtet? Und dabei ist es wichtig zu hören, dass eben Jesus diese Frage stellt. Es ist seine Stimme, die uns wegruft von den leeren Hoffnungen. Denn das war das ja, eine leere Hoffnung, in der er gefangen war. Das ist mein zweiter Punkt, der zweite Weg jetzt durch die Geschichte, nämlich die Fixierung auf eine Hoffnung, die eigentlich keine ist. Viele Menschen sind fixiert auf irgendeine Hoffnung, die sie haben, obwohl sie ahnen, dass die unrealistisch ist. Und trotzdem haben sie sie, weil sie keine Alternative wissen. Der Mann ist fixiert auf diesen Heilteich, seine vermeintlich einzige Chance, obwohl er längst weiß, dass er gar keine realistische Chance hat. Ich habe keinen Menschen, der mich dort hineinbringt. Er war allein, er war kraftlos, er war hilflos. Und er befand sich an einem Ort der Hoffnung, der aber in Wahrheit ein Ort der Enttäuschung war. Denn der wundersame Brunnen nützte ihm ja nichts, wenn er da aus eigener Kraft nicht hineingelangt. Und das heißt, er musste immer das Angebot vor der Nase in seinem Elend bleiben und blieb immer wieder enttäuscht zurück. Und er wusste, und das ist das Groteske daran, er wusste es im Grunde vorher schon, dass er enttäuscht werden würde, aber eine Alternative sah er nicht. Und darin liegt eine ganz traurige Sinnbildlichkeit, denn dieser Teich ist wie die vielen, vielen vermeintlichen Hoffnungen, in die Menschen sich hineinflüchten, ohne je wirklich zu erwarten, dass sie einmal zu dem erstrebten Heil gelangen. Und hier kann jetzt jeder aus der eigenen Lebenserfahrung und auch aus der eigenen Fantasie viele Dinge einsetzen, an sinnlosen Hoffnungen, die Menschen vor sich hertragen, es würde irgendwann vielleicht einmal irgendwie anders werden. Wird es aber nicht. Und ich möchte das noch konkreter fassen und sagen, es gibt viele religiöse Heilsversprechen, die wie dieser Teich sind. Und eins davon ist eines, was mich besonders ärgert, nämlich der Satz, habe nur genug Glauben, dann wird Gott dich heilen. Das ist jetzt eine steile Aussage, weil in diesem Text geht es um eine körperliche Heilung. Ne? Man könnte das so schnell ableiten. Ja, Jesus heilt, du musst nur glauben. Ja, aber dieser Glaube, liebe Leute, ist eine Hürde, die viele nicht nehmen können, weil sie eben einfach diesen Glauben nicht haben, weil es ihnen daran gebricht. Und dann stellt man es ihnen vor die Nase und sagt, habe nur Glauben. Wenn du genug Glauben hättest, dann würde ja Gott, aber es liegt ja an dir. Und dann sind Menschen da, die sehen, dass etwas geheimnisvoll in Bewegung ist in der Gemeinde Gottes, in der Gemeinde Jesu, um mal in dem Bild der Geschichte zu bleiben. Nicht? Da ist etwas in Bewegung, aber sie kommen nicht hinein, wo die anderen sind, die mit Gott leben und denen scheinbar alles gelingt. Und wie dieser Teich nur denen Heilung beschert, die sich selbst noch irgendwie helfen können, ist diese Verkündigung, diese scheinchristliche Verkündigung, eine leere Verkündigung, denn die Leute bleiben traurig zurück. Eine kraftlose Religion im christlichen Gewand, die immer nur sagt, ja, du musst eben glauben. Und die Leute dann damit allein lässt. Aber Jesus tut das nicht. Er geht zu diesem Mann hin und er spricht das heilende Wort. Und zwar ohne zuvor die Glaubensprobe zu machen bei diesem Mann. Merkt ihr das? Steh auf und nimm dein Bett und geh. Und in diesen Worten ist die Kraft, dass er gehen kann. Da wird nichts gefordert, nichts abgefragt. Glaubst du denn auch, dass du heil werden könntest? Und wenn nicht, wie stark ist denn dein Glaube auf einer Skala von 1 bis 10? Oder auch viele Therapeuten gibt es, die ihren Patienten nicht mehr geben können als die sogenannte Hilfe zur Selbsthilfe. Sie helfen, Wege aus der Not zu finden. Aber was, liebe Gemeinde, ist denn, wenn den Patienten die Kraft fehlt, diese Wege zu beschreiten? Es gibt so viele Menschen, die sagen, ja, ich weiß schon, das wäre der Weg aus der Not, aber ich schaff's nicht. Und dann? Gehen Sie von einer Therapie zur anderen und nach jedem Aufwallen einer neuen Hoffnung ist dann wieder die Ernüchterung, ja, anderen mag das helfen, aber mir nicht. Ich bin zu schwach. Aber Jesus tritt hier heran an diesen Mann und sagt das heilende Wort. Einfach gerade weil dieser Mann ja keine Kraft hat in seinen Gliedern und weil er auch keinen Menschen hat, der ihm hilft. Fixierung auf eine Hoffnung, die eigentlich keine ist. Alles leere Worte und leere Versprechen. Man könnte noch viele andere Beispiele anführen. Und eine dritte Frage als Weg durch diesen Text, warum heilt Jesus eigentlich nicht alle Kranken dort an diesem Teich? 5 Säulenhallen voller ausgezehrter, lahmer, blinder. Weil offenbar die Heilung unserer körperlichen oder vielleicht auch seelischen Gebrechen nicht das oberste Ziel ist. auch wenn viele christliche Richtungen genau das behaupten. Sondern das oberste Ziel ist Jesus selbst, denn er ist das Heil, und zwar in Person. Und Heil ist in der Bibel ein Begriff, der uns auf das große Ziel Gottes weist, auf Gottes neue Welt. Dort wird alles heil sein, auch wir, an Leib, Seele und Geist. Und an dieser neuen Welt haben wir schon Anteil durch Jesus. Und als Zeichen dafür heilt er immer wieder auch die körperlichen Gebrechen. Aber auch wenn Jesus diese Heilung schenkt, auch heute schenkt er sie durchaus, wir erleben das auch immer mal wieder, ist das aber ein irdischer und ein vorläufiger Hinweis darauf, dass Jesus das Heil selbst ist und dass wir in ihm, wenn wir zu ihm gehören, Anteil an Heilen Gottes haben. Es ist nur ein vorläufiger Hinweis, denn auch wer körperliche Heilung erfahren hat, durch Gebet zum Beispiel, wird irgendwann doch wieder krank werden und sterben, oder? Und deswegen überliefert uns Johannes in Kapitel 5, Vers 24 folgendes Jesuswort. Jesus sagt dort, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und er kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wer das Wort hört, ich bin durchgedrungen vom Tod zum Leben, ich werde nicht mehr gerichtet, weil Jesus das Gericht bereits getragen hat und mich versöhnt hat mit Gott, der ist wahrhaftig frei und froh. Das Wort Jesu vermag Größeres als körperliche Gebrechen zu heilen. Er ruft Hoffnungslose vom Ort der Enttäuschung, wo dieser Mann ja saß, ins Reich Gottes. Und das Wort, das Jesus spricht, hat Kraft. Es setzt die Gebundenen frei, sodass sie wirklich sich auf den Weg machen können, auch auf den Weg des Glaubens. Der Glaube entsteht aus der Predigt. Der Glaube entsteht daraus, dass etwas vollmächtig hineingesprochen wird in Menschen. Und da ist mein letzter Punkt jetzt. Jesus sieht den Einzelnen und er sieht unsere Verlassenheit. Er kam ja dahin zu dieser Anlage mit ihren großen Säulenhallen, mit dem ganzen Betrieb, der dort war, zu den vielen, die da warteten. Und er sah diesen einen Mann. Lange Zeit hatte diesen Mann überhaupt niemand gesehen. Und auch niemand hatte sich für ihn interessiert und für sein Geschick. Und deswegen war ja seine Hoffnung auch am Nullpunkt, weil er sagt, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft. In dieser Welt ist sowieso jeder sich selbst der Nächste. Alle diese Kranken wollten gesund werden und mit Ellbogenmentalität suchte jeder zuerst hineinzukommen. Nicht? So ist die Welt. So sind wir im tiefsten unseres Herzens auch alle gestrickt. Aber was dieser Mann hier sagt, ich habe ja niemanden, das ist die wirklich tiefste Wahrheit unseres Lebens. Denn wir mögen von vielen Menschen umgeben sein, aber letztlich sind wir allein. Das ist die Wahrheit. Und niemand ist da, der unseren wirklichen Schaden heilen könnte. Und da gibt es so viele Dinge, die Menschen lähmen. Jeder hat da seine eigenen Wunden und Gebrechen. Und viele Angebote scheinen Hilfe von außen zu sein, aber in Wirklichkeit bleiben wir auf unsere eigenen Kräfte, immer wieder auf unsere eigenen Kräfte zurückgeworfen. Und das wird an diesem Mann deutlich. Und als Jesus zu diesem Mann tritt und fragt, willst du gesund werden? Da ist seine Antwort, ich habe niemanden. Da ist keine Hilfe in Sicht. Und auf diese ernüchternde Aussage hin heilt Jesus den Mann. Und darin liegt eine klare Botschaft. Denn wir haben wirklich keine andere Hilfe als die Hilfe des Herrn, der in Jesus Christus zu uns tritt. Und die ganze Heilige Schrift fordert uns ja auf, mit klaren Worten unsere Hoffnungen nicht auf Menschen zu setzen, sondern mal zu dieser Erkenntnis zu kommen, ich habe niemanden, der mir helfen kann. Und die Bibel fordert uns auch auf, alle Götzen und falschen religiösen Hoffnungen von uns wegzutun. Das ist das große Thema des Alten Testaments. Nicht? Tut weg von euch eure Götzen. Die werden euch nicht helfen. Es gibt moderne Götzen ohne Zahl. Sinnlose, leere Versprechen und leere Hoffnungen. Sondern, 5. Mose 28, Hilfe ist bei dem alten Gott und unter seinen ewigen Armen. Und so sagen wir das ja auch am Anfang des Gottesdienstes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und der ist in Jesus zu uns gekommen und er fragt, willst du heil werden? Das ist die Frage, die er stellt. Und er fordert nicht deinen starken Glauben. Aber wenn du das erkennst, dass alle andere Hoffnung vergeblich ist, dann sprich es aus, wie dieser Mann getan hat. Dann bekenne das und dann lass dir das Wort Gottes ganz konkret zusprechen. Und dieses Wort ist mächtig. Und wenn du keine Kraft hast, dann bekenne das. Und wenn du keinen Glauben hast, dann bekenne das und suche das verändernde Wort, das Jesus spricht. Und das ist ja auch der Sinn, die Silvia hatte das letzte Woche auch angesagt, es ist immer die Möglichkeit, auch für sich beten zu lassen. Es sind aus der Gemeinde Menschen bereit, für dich zu beten, dich zu segnen, damit du empfängst, was du dir selber nicht geben kannst. Das wusste der Mann ja, dass er selber keine Kraft hatte und auch keine Hilfe von anderen zu erwarten hatte. Und gerade weil er es wusste und aussprach, hat Jesus ihm dieses vollmächtige Wort gesagt, das ihn gesund werden ließ. Und jeder, der hier vorne bereit ist, andere zu segnen, hat auch schon selber diesen Dienst in Anspruch genommen, weil wir es alle brauchen. Denn da, wo Jesus ist, da müssen wir uns nicht mehr selbst zum Heilswasser hinschleppen, sondern da kommt das Heil Gottes zu uns. Und es kommt in seinem kraftvollen und lebendigen Wort, das uns zugesprochen wird, in einem Gebet und Segen vielleicht durch einen Bruder oder eine Schwester. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Ich habe ein Kinderlied mitgebracht. Die Kinder singen das jetzt auch. Und du bist ein Gott, der mich sieht. Ich singe euch das vor. Es gibt keinen Text, nichts. Ihr müsst einfach nur hören. Und Kinderlieder haben ja die Eigenart, so einfach zu sein. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mit mir geht durch ein ganzes Jahr. Dann wird das wiederholt. Du bist ein Gott, der mit mir geht. Halleluja.
Ganz deutlich.